Seit meiner frühesten Kindheit begleitete mich das Gefühl, nicht allein zu sein. Es war nicht nur die übliche Angst eines Kindes, das nachts in seinem Bett liegt und die Schatten an der Wand betrachtet. Nein, es war ein durchdringendes Bewusstsein, als würden Augen meine Bewegungen verfolgen, als würde jemand mit unsichtbarer Hand über meine Haut streichen. Wissenschaftlich, so hatte ich gelesen, gäbe es keinen Beweis für diesen sechsten Sinn. Man nannte es Einbildung, ein Produkt überreizter Fantasie. Doch ich wusste tief in mir, dass es echt war. Mit 14 Jahren, im 9. Schuljahr, erlebte ich etwas, das dieses Empfinden zur grausamen Realität machte. Eine neue Lehrerin erschien an unserer Schule, nur für eine einzige Unterrichtsstunde. Ihr Name war Miss Blackwell. Sie unterrichtete Religion und ihre Ankunft hatte in den Pausen bereits für Flüstern gesorgt, weil sie so plötzlich eingesetzt wurde. Die Stunde begann unspektakulär. Sie stand vor uns, eine schlanke Frau mit schwarzem Haar, das zu einem festen Knoten gebunden war. Ihre Stimme war ruhig, beinahe einschläfernd, und doch bemerkte ich schnell, dass sie anders war als andere Lehrer. Nicht der Stoff interessierte sie, nicht die Fragen der Schüler, sondern ich. Ihre Augen ruhten auf mir, ununterbrochen. Selbst wenn jemand anders eine Antwort gab, starrte sie mich an, als wollte sie mein Gesicht einprägen, jede Kontur, jeden Ausdruck. Anfangs versuchte ich es zu ignorieren, doch nach 10 Minuten begann mir der Schweiß die Schläfen hinunterzulaufen. Ich verschränkte die Arme, zog die Schultern hoch, aber ihr Blick bohrte sich tiefer in mich hinein. »Sind Sie Christ?«, fragte ein Mädchen aus der ersten Reihe. Blackwells Augen wanderten keinen Millimeter von mir fort, als sie mit leiser Stimme antwortete, »Religiöse Verfolgung gehört zum Menschsein. Deshalb behalte ich meinen Glauben für mich.« »Ri«, murmelte sie dann, kaum hörbar. »Was haben Sie gesagt, Miss?« Ein Junge hob verwundert den Kopf. Sie reagierte nicht, fuhr einfach mit der Stunde fort, als sei nichts geschehen. Aber jeder von uns hatte es gehört, dieses Wort, das in keinem Zusammenhang stand. Meine Mitschüler wiederholten es den Rest des Tages, neckten mich mit spitzen Bemerkungen, taten so, als wäre ich ihr Schwarm. Sie machten Kussgeräusche, lachten, aber ihre Nähe rettete mich später das Leben. Nach Schulschluss liefen wir gemeinsam zum Busparkplatz. Es war ein trüber Nachmittag, leichter Nieselregen hing in der Luft und die kalten Betonplatten glänzten feucht. Als wir die Haltestelle erreichten, stand dort Blackwell. Sie lehnte an einem kleinen Kia, das Fahrzeug wirkte ungepflegt, die Fenster innen beschlagen. »Daniel!« rief sie, und ihre Stimme klang zugleich sanft und befehlend. Ich blieb stehen. Meine Freunde kicherten, schubsten mich vorwärts. Doch bevor ich reagieren konnte, packte sie mich an den Schultern, erstaunlich kräftig, und zog mich in Richtung der offenen Autotür.
»Hilfe!«
brüllte ich, und meine Freunde schrien mit. Die Szene entglitt in ein Chaos aus Stimmen und Bewegungen. Blackwells Finger gruben sich fest in meinen Blazer. Ich roch den schweren Gestank von altem Essen, von Käse und Zwiebeln, der aus dem Wagen quoll. Auf dem Rücksitz lag ein fleckiges Kissen, daneben eine kratzige Decke. Sie lebte offenbar in diesem Auto. Dann stürzte plötzlich Mr. Alton, unser Sportlehrer, heran. Mit einem kräftigen Stoß warf er Blackwell zu Boden. Ich stolperte zurück, keuchend, während sie auf dem Asphalt landete und laut aufschrie. Ein Schüler rannte bereits zur Schule, um weitere Hilfe zu holen. Ich erinnere mich an das Gefühl ihrer Hände, hart wie Schraubstöcke, an den widerwärtigen Geruch des Fahrzeugs und an das unheilvolle Leuchten in ihren Augen. Sie hätte mich verschleppt, daran bestand kein Zweifel. Hätte Mr. Alton nicht eingegriffen, wäre ich verschwunden, vielleicht nie wieder aufgetaucht. Polizisten kamen, Handschellen klickten. Und Blackwell wurde abgeführt. Ihre Blicke jedoch hafteten noch auf mir, selbst als sie im Polizeiwagen verschwand. Dieser Ausdruck, eine Mischung aus Besessenheit und Triumph, ließ mich viele Nächte schweißgebadet erwachen. Meine Eltern beschlossen, nach diesem Vorfall umzuziehen. Wir verließen die Stadt und begannen ein neues Leben am anderen Ende des Landes. Doch auch wenn Blackwell verurteilt wurde und hinter Gittern saß, verschwand das Gefühl des Beobachtetwerdens nicht. Im Gegenteil, es verstärkte sich. Mit 15 Jahren begann ich, Antidepressiva zu nehmen. Ärzte nannten es eine Angststörung, ausgelöst durch das Trauma. Die Medikamente dämpften die Panik, dämpften aber auch alles andere. Freude. Trauertam zum Tissi. Wut. Alles wurde zu einem grauen Brei. Ich funktionierte, wie man so sagt, doch in mir blieb die ständige Gewissheit, dass irgendwo Augen auf mir lagen. Nichts konnte mich davon überzeugen, dass es Einbildung war. Ich wusste, Blackwell war nur der Anfang. Jahre waren vergangen, seit Miss Blackwell in Handschellen abgeführt worden war. Ich hatte die Schule beendet, studierte inzwischen an einer Universität im Norden und versuchte, mein Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Doch die Narben aus meiner Kindheit waren geblieben, unsichtbar und dennoch tief. Immer noch spürte ich in manchen Nächten, dass mich Blicke durchdrangen, selbst wenn ich allein in meinem Zimmer lag. An einem kühlen Frühlingstag kehrte ich nach Hause zurück. Mein Vater Mark hatte mich gebeten, ihm beim Aufräumen zu helfen, da sein Rücken Probleme bereitete. Er sprach von Frühjahrsputz, doch eigentlich bedeutete es nur, die überquellenden Räume neu zu sortieren und einen Teil der Last in den Dachboden zu verfrachten. Der Dachboden war für mich ein verbotener Ort gewesen. Seit meiner Kindheit hatte Mark darauf bestanden, dass ich die Leiter nicht betrete. Es sei gefährlich, hatte er gesagt. Die Holzbalken seien alt und es gebe keinen Schutz gegen Nägel oder Splitter. Nun jedoch drängte meine Mutter Helen darauf, dass ich helfe, da Mark nicht mehr allein die schweren Kisten tragen konnte. Als wir die schmale Leiter erklommen, knarrten die Stufen unter unserem Gewicht. Der Raum über uns war dunkel. Nur ein kleines Dachfenster ließ fahles Licht hinein. Staubpartikel tanzten darin und es roch nach Feuchtigkeit und altem Holz. Mark deutete streng auf eine Ecke. »Du bleibst dort. Wir sortieren die Stapel nacheinander. Fummel nichts an, was nicht dein Bereich ist.« Ich nickte. Es war nicht das erste Mal, dass mein Vater Regeln aufstellte, aber diesmal schwang eine seltsame Dringlichkeit in seiner Stimme mit. Wir hoben Kartons, stapelten sie übereinander, schoben alte Möbel zur Seite. Nach einer Stunde begann Mark zu schwitzen. Plötzlich hielt er inne, eine Hand an die Brust gepresst. »Dad!« keuchte ich erschrocken. Seine Finger waren unnatürlich gekrümmt, seine Haut blass. Er taumelte, während sein Blick panisch zu einem Turm aus Kisten wanderte. Mit letzter Kraft versuchte er, eine davon vom Stapel zu stoßen, doch die Bewegung brachte das ganze Gebilde ins Wanken. Mit einem dumpfen Krachen fielen Kartons und Bücher zu Boden, Mark gleich mit. Ich rannte zu ihm, kniete nieder.
»Mom!«
brüllte ich Richtung Leiter. Von unten antwortete Helen mit ängstlicher Stimme, »Was ist passiert?« Sekunden später erklomm sie hastig die Stufen. Als sie ihren Mann halb bewusstlos auf den Dielen sah, schrie sie, »Ruf sofort den Notruf«, befahl sie und zog ihr Handy hervor. »Komm, Daniel, raus hier!« Doch ich konnte meinen Blick nicht von der Kiste abwenden, die Mark im Fallen hatte umstoßen wollen. Der Karton war alt, das Klebeband längst spröde, und doch schien er mit besonderer Sorgfalt verschlossen worden zu sein. »Bleib weg von der Box«, krächzte Mark mit brüchiger Stimme. »Bitte, rühr sie nicht an!« »Dad, du brauchst Hilfe. Mom telefoniert schon mit dem Rettungsdienst.« Ich wollte beruhigend klingen, doch in meinem Innern flammte ein anderes Gefühl auf. Neugier. Eine brennende, gefährliche Neugier. Ich schob die lose Deckelklappe auf. Im Inneren lagen vergilbte Blätter, von Schimmel orange verfärbt. Die Seiten fühlten sich eigenartig rau an, beinahe wie Borsten, die meine Finger schmerzhaft pieksten. Sofort zog ich die Hand zurück, überzeugt, dass sich etwas Lebendiges in die Haut gebohrt hatte. Die Schrift darauf war krakelig, in dunkler Tinte. Worte wiederholten sich wie Gebete. Gesegnet sei der Elfte, gesegnet sei. Er lächelt dem Mond, er ist reif zur Ernte. Darunter ein Name, Adam Darren, geboren am 10. Februar 2005. Ich erstarrte. Es war mein Geburtstag. Exakt mein Datum. Daniel, bitte! Stöhnte Mark und versuchte sich aufzurichten, nur um erneut auf den Boden zu sinken. Fass das nicht an! Meine Hände zitterten, als ich tiefer in den Karton griff. Am Boden fand ich ein Polaroid. Es zeigte eine Gruppe von etwa 30 Menschen auf einer Wiese. Der Himmel war blau, eine schmale Mondsichel hing blass darüber. Vorne stand ein blondes Paar, in ihren Armen ein Baby, in ein blaues Tuch gewickelt. Ein Stück neben ihnen erkannte ich zwei Gesichter, die mich erstarren ließen. Jünger, aber unverkennbar. Helen und Mark.
Mom? Dad?
Flüsterte ich. Helen trat hastig näher, während sie mit dem Rettungsdienst sprach. Als sie das Foto in meinen Händen sah, erweiterte sich ihr Blick voller Panik. Sie packte meine Schulter.
Leg es weg, Daniel. Sofort.
Was bedeutet das? Schrie ich. Die Stimme überschlug sich. Bin ich dieser Adam? Mark schüttelte den Kopf, unfähig zu sprechen. Helen wich zurück. Tränen standen in ihren Augen. Wir hätten es verbrennen sollen, murmelte sie. Noch bevor ich eine Antwort fordern konnte, hörte ich von draußen ein Geräusch. Jemand stand auf der Straße. Ich ging zum Dachfenster und da war er. Ein Mann in einem Parker, der unbewegt zu mir hochstarrte. Seine Lippen formten lautlos ein Wort. Ripe. Reif. In diesem Moment dröhnte ein Schlag gegen die Haustür. Holz splitterte. Ich fuhr zurück, das Herz raste. Helen und Mark tauschten einen Blick voller Entsetzen. Dann schrien sie unisono, Lauf! Ich zögerte keine Sekunde, sprang zur Leiter, rutschte hinab und rannte in mein Zimmer. Das Splittern der Eingangstür hallte durch das Haus. Ich riss das Fenster auf, sah den Ast der alten Eiche kaum 2 Meter entfernt. Mit einem Sprung erreichte ich ihn, schmerzte aber beim Aufprall. Doch ich kletterte hinunter, während oben Schritte auf den Flur hämmerten. Unten auf der Straße hörte ich das Martinshorn eines nahenden Rettungswagens, doch der Mann im Parker war schneller. Als ich auf dem Boden landete, sah ich ihn am Fenster, die Hände auf dem Rahmen zum Greifen nah. Ich rannte, bis meine Lungen brannten. Die Nacht war kühl, doch Schweiß klebte an meinem Rücken. Hinter mir heulten Sirenen. Die Räder des Rettungswagens quietschten, als er zum Haus einbog. Ich drehte mich kein einziges Mal um. Der Gedanke, den Mann im Parker noch einmal zu sehen, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Statt zum Busbahnhof zu gehen, schlug ich kleine Straßen ein, wechselte Gassen, sprang über niedrige Zäune. Nach ungefähr 1 Kilometer stand ich keuchend an der Hauptstraße. Ein Bus fuhr ein. Ohne nachzudenken, stieg ich ein und setzte mich in die hinterste Reihe. Meine Hände zitterten, mein Herz pochte so stark, dass ich fürchtete, die Mitfahrenden müssten es hören. Ich starrte durch die schmutzige Scheibe hinaus. Immer wieder glaubte ich, zwischen den Passanten den Parkermann zu sehen. Seine Gestalt schien sich überall hin zu verlagern, ein Schatten, der mir folgte. Der Bus rumpelte durch die Vorstadt. Doch in mir herrschte absolute Stille, als ob jedes Geräusch aus der Welt verdrängt worden wäre. Das Bild des Polaroids ließ mich nicht los. Meine Eltern, nein, Helen und Mark, standen neben diesem fremden Paar, das ein Baby im Arm hielt. War ich dieses Kind? War ich Adam? Das Papier hatte sich lebendig angefühlt, als würde es meinen Atem spüren. Ich rieb mir die Fingerkuppen, doch das Gefühl blieb. In der folgenden Nacht wechselte ich 3-mal den Bus, schlief keine Minute. Ich sprang bei jeder Haltestelle auf, überzeugt, verfolgt zu werden. Erst im Morgengrauen verließ ich die Buslinie und fand mich in einer fremden Stadt wieder, die mich wenigstens durch Anonymität schützte. Ich brauchte Antworten. Schlaflos und getrieben suchte ich am nächsten Tag eine Bibliothek auf. Der Neonstreifen über den Computern flackerte, als ich mich an einen Platz setzte. Mit zittrigen Fingern öffnete ich den Browser und tippte Suchbegriffe ein. Old Collective, Crescent Moon Ritual, Adam Darren 2005. Die Ergebnisse waren dünn. Ein paar alte Forenbeiträge, kryptisch, halb in Rätseln verfasst. Ich klickte mich durch. Die Augen brannten vor Erschöpfung. Immer wieder tauchte der Ausdruck »Gesegnet sei der Elfte« auf. Immer wieder Andeutungen von Opfern und Wiedergeburt. Je länger ich las, desto stärker verspürte ich, dass etwas in mir mitschwang, als würden diese Worte nicht nur gelesen, sondern von innen heraus gesprochen. Plötzlich spürte ich Druck in meinem Kopf, als hätte jemand kalte Finger durch mein Gehirn geschoben. Ich fuhr zurück, stieß den Stuhl fast um. Stimmen flüsterten. Nicht laut, sondern in mir. Sie jubelten, sangen. Ich schlug die Hände vors Gesicht, doch das Flüstern ging nicht weg. Als ich die Augen wieder öffnete, glaubte ich für den Bruchteil einer Sekunde Gesichter auf dem Bildschirm zu sehen, fremde Menschen, die mich direkt anstarrten. Ich schaltete den Computer panisch aus und wartete, bis mein Herzschlag sich einigermaßen beruhigte. Doch da war etwas anderes. In meinem Inneren hatte sich eine Brücke geöffnet. Ich fühlte, dass irgendwer mich sah. Irgendwo. Vielleicht viele. Ein Netz aus Blicken, gespannt über die ganze Welt. Es war, als könnte ich sie ebenso spüren wie sie mich. Ich stand auf, wankte zwischen den Bücherregalen umher. Das Neonlicht war zu hell, der Boden zu glatt, alles wirkte fremd und feindlich. Ich hörte Schritte hinter mir, doch jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, war da nur Leere. Am Abend fand ich den Mut, in einem Forum zu schreiben. Ich schilderte in Andeutungen, was passiert war, fragte nach dem Old Collective. Binnen Minuten erhielt ich Antworten. Manche machten sich lustig, andere warnten mich ernsthaft. Einer schrieb, »Wenn du mit ihnen verbunden bist, ist es zu spät. Sie sehen dich jetzt.« Ein anderer Kommentar ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. »Sie brauchen keinen Mond am Himmel. Der Mond ist in dir.« Ich lockte mich aus, doch die Worte brannten in meinem Kopf weiter. Auf dem Heimweg zu einem billigen Motel fühlte ich mich beobachtet, selbst von den Autos, die an roten Ampeln warteten. Als ich mein Zimmer betrat, zog ich die Vorhänge zu und stellte den Stuhl unter die Türklinke. In dieser Nacht schlief ich nicht. Jedes Knacken im Gebäude ließ mich zusammenzucken. Ich hörte Schritte im Flur, Stimmen hinter den Wänden, das Knistern von Papier, als würde jemand die Seiten aus der Kiste im Dachboden umblättern. Als der Morgen graute, starrte ich in den Spiegel über dem Waschbecken. Meine Augen waren gerötet, doch tiefer darin sah ich ein Glimmen, ein kurzes Aufflackern von Rot. Ich blinzelte und es war verschwunden. Da wusste ich, die Verbindung war hergestellt. Die Stunden in dem billigen Motelzimmer verstrichen quälend langsam. Ich hatte die Vorhänge zugezogen, den Fernseher eingeschaltet, ohne Ton, nur um etwas Bewegung im Raum zu haben. Doch nichts lenkte mich von der bohrenden Gewissheit ab, dass irgendwo draußen Menschen oder etwas anderes meinen Namen flüsterten. Schließlich zwang ich mich, erneut ins Netz zu gehen. Mein Laptop war alt, die Lüfter kreischten, während sich die Seiten öffneten. Wieder suchte ich nach Hinweisen zum Old Collective. Zwischen all den falschen Fährten, den esoterischen Foren und belanglosen Artikeln stieß ich auf einen Hinweis zu einem privaten Discord-Server. Der Name war schlicht. Elf. Ich klickte auf den Einladungslink, zögerte kurz, dann registrierte ich mich mit einem neuen Konto. Kaum war ich eingeloggt, erschienen Dutzende Nachrichten in einem Chatfenster. Die Themen drehten sich alle um Okkultismus, alte Rituale und Andeutungen von Weltuntergangsprophezeiungen. Ich schrieb, ich suche Informationen über den Old Collective. Wer sind Sie? Zunächst herrschte Schweigen. Dann antwortete jemand mit dem Nicknamen Yelzin. Warum fragst du? Niemand stößt zufällig auf diesen Namen. Ich tippte langsam, weil sie mich verfolgen. Es dauerte nicht lange, bis eine andere Person antwortete. Ihr Name lautete Elf. Dann weißt du bereits, was sie wollen. Sie sehen dich. Mein Herz raste. Ich starrte auf die Worte, unfähig, sofort zu tippen. Schließlich schrieb ich, ich habe Dokumente gefunden. Alte Seiten. Einen Namen. Adam Darren. Die Antworten prasselten jetzt schneller herein. Elf schrieb, berühre sie nie wieder. Sie sind spirituelle Instrumente. Einmal Kontakt reicht und die Verbindung ist da. Ein anderer Nutzer ergänzte, der Old Collective existiert seit Jahrhunderten. Ihr Ziel ist nicht Rettung, sondern Selektion. Sie wollen die Menschheit ausdünnen, um einen neuen Zustand zu schaffen, regiert von einem Gott aus Fleisch. Und dieser Gott, schrieb Elf, braucht ein Gefäß, ein Kind, geboren unter der Mondsichel, ein Kind wie du. Ich starrte auf den Bildschirm. Meine Finger zitterten, als ich die nächste Frage eintippte. Heißt das, ich bin Adam? Antworten kamen sofort. Sie nennen dich so. Sie haben dich gesucht, seit du geboren wurdest. Ich fühlte mich, als würde der Boden unter mir wegsacken. Alles ergab plötzlich einen schrecklichen Sinn. Blackwells Obsession. Das Foto mit meinen Eltern und dem blonden Paar. Der Mann im Parker. Sie alle hatten auf diesen Moment hingearbeitet. »Wo sind meine Eltern?« schrieb ich verzweifelt. »Wenn sie noch leben«, antwortete Elf, »dann nur, weil der Old Collective es erlaubt. Sie nutzen sie, um dich zurückzulocken.« Ich schlug die Hände vor das Gesicht. Bilder von Helen und Mark fluteten mein Bewusstsein, wie sie schrien, wie sie mich zum Laufen drängten, bevor die Tür splitterte. »Ihr könnt mir nicht helfen«, tippte ich. »Vielleicht doch«, schrieb Yelzin. »Es gibt jemanden, der Antworten hat. Ein Mann in Paris. Wir nennen ihn Blue Man. Er war einer von ihnen, bis er ausstieg. Wir haben seine Adresse.« Eine Nachricht mit einem Standortlink erschien. Es war ein Apartmentgebäude im Osten der Stadt. Ich lehnte mich zurück, atmete flach. Die Idee, einfach in ein Flugzeug zu steigen und diesem Hinweis zu folgen, war absurd. Ich war Student, mittellos, völlig überfordert. Doch gleichzeitig war es der erste konkrete Anhaltspunkt, den ich hatte. »Warum gebt ihr mir das?«, fragte ich. »Weil wir wissen wollen, was er dir erzählt«, schrieb Yelzin. »Du bist unser Zugang.« Ich fror. Waren sie Verbündete oder lockten sie mich ebenfalls in eine Falle? Es gab keine Sicherheit, nur eine Wahl, handeln oder weiterhin fliehen, bis mich der Kult irgendwann fand. Ich saß lange vor dem flackernden Bildschirm, während draußen die Nacht tiefer wurde. Irgendwann hörte ich Schritte vor meiner Zimmertür. Leise, langsam, als schliche jemand vorbei. Ich hielt den Atem an. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit verstummten sie. Da wusste ich, dass Zeit keine Gnade mehr ließ. Der Old Collective war überall. Selbst in dieser anonymen Stadt hatte ich keine Ruhe. Mit zittrigen Händen lockte ich mich aus. Ich packte meine wenigen Sachen in den Rucksack und setzte mich auf das Bett. Die Adresse in Paris glühte in meinem Kopf wie ein Brandmal. Es war Wahnsinn. Aber vielleicht war Wahnsinn das Einzige, das mir noch blieb. Der Flug nach Paris war eine Entscheidung, die ich innerhalb weniger Minuten getroffen hatte. Am Schalter kaufte ich das Ticket mit meiner Bankkarte, obwohl mein Konto kaum gedeckt war. Jede Vernunft sagte mir, dass ich zurückbleiben sollte, dass ein Auslandsflug nur Spuren hinterließ. Doch Vernunft war längst bedeutungslos geworden. Als ich am späten Abend aus dem Flughafen trat, schlug mir feuchte Kälte entgegen. Die Straßenlaternen warfen gelbliche Kegel auf nassen Asphalt und die Luft roch nach Diesel und Regen. Mein Herz schlug schneller, als ich das Apartmentgebäude erreichte, dessen Adresse mir Yell 10 geschickt hatte. Es war ein vierstöckiges Haus aus grauem Kalkstein mit schmalen Balkonen und dunklen Fenstern. Ich stand eine Weile auf dem Gehweg, beobachtete die Fassade. In den oberen Stockwerken bewegten sich Schatten, Silhouetten, die vor dem Glas vorbeizogen. Plötzlich überkam mich ein Gefühl der Gewissheit. Man erwartete mich bereits. Da legte sich eine Hand auf meinen Mund. Ein kräftiger Arm zog mich rückwärts in eine dunkle Gasse. Ich schrie, doch die Laute erstickten im Griff. Mit verzweifelter Kraft stieß ich den Ellbogen zurück. Mein Angreifer keuchte, ließ los und ich drehte mich um. Vor mir stand ein Mann mittleren Alters mit hagerem Gesicht, die Augen geweitet vor Angst. Er trug einen abgetragenen Mantel, dessen blaue Farbe im schummrigen Licht kaum zu erkennen war. »Sei still«, flüsterte er heiser. »Ich bin Julian Moreau. Ich bin nicht mit Ihnen.« Ich zögerte. Mein Puls hämmerte in den Schläfen. »Warum hast du mich angegriffen?« »Weil sie dich schon erwarten. In meiner Wohnung sind sie. Sie benutzen mich als Köder.« Seine Stimme brach beinahe. »Du darfst keinen Fuß hineinsetzen.« Ich sah zu den Fenstern. Drei dunkle Gestalten standen unbeweglich im Licht des dritten Stocks. Sie blickten hinaus, direkt auf uns. Ich spürte ihren Blick, als sei er eine kalte Hand, die meine Kehle umschloss. »Was wollen Sie von mir?« Moreau trat näher, flüsterte, »Du weißt es doch längst. Sie brauchen dich als Gefäß. Aber glaub mir, es ist schlimmer, als du denkst. Sie sind nicht nur viele. Sie sind überall.« Seine Finger berührten ungewollt meinen Arm. Im selben Moment schrie er auf, ein Laut, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Seine Haut riss auf wie sprödes Porzellan. Dünne Linien zogen sich über seine Hand, dann über seinen Unterarm. Dunkles Blut sickerte hervor, doch es kochte, dampfte, spritzte in Fontänen. »Mach es weg!« schrie er, taumelte zurück. Seine Haut barst, das Blut verwandelte sich in dampfende Gischt. Ich stolperte, entsetzt, unfähig zu helfen. Binnen Sekunden zerfiel sein Körper, platzte in schreienden Blasen und fiel als zischende, kochende Masse zu Boden. Ein süßlicher, verbrannter Geruch stieg auf. Mir wurde übel. Ich presste die Hand auf den Mund, während ich in die Gasse zurückwich. Moreau war nicht mehr da, nur eine blutige Lache, die im kalten Wind dampfte. Dann hörte ich Schritte. Am Ende der Gasse bewegten sich weitere Gestalten, Männer und Frauen, deren Gesichter im Schatten verborgen blieben. Ihre Umrisse wirkten verzerrt, als seien sie nicht ganz von dieser Welt. Sie versperrten mir den Weg. In panischer Verzweiflung stolperte ich zurück zur Straße. Hinter mir knackten die Knochen von Schritten und von oben aus dem Apartment drang ein dumpfes Pochen gegen die Scheiben. Es war, als klopfte eine ganze Menge an das Glas, um hinauszugelangen. Ich rannte, die Beine schwer wie Blei. Meine Lungen brannten, doch ich wagte keinen Blick zurück. Die Stadt rauschte an mir vorbei. Straßenschilder, Neonlichter, Motorengeräusche. Ich rannte weiter, bis ich in eine Seitenstraße einbog und mich gegen eine kalte Mauer presste. Die Stimmen in meinem Kopf setzten wieder ein. Jubel, Gesang, Worte in Sprachen, die ich nicht verstand. Ich spürte ihre Hände auf meiner Haut, obwohl niemand mich berührte. Es war eine geistige Berührung, und doch fühlte sie sich tödlich real an. Da begriff ich. Moreau war nicht gestorben, weil ich ihn verletzt hatte. Er war gestorben, weil er mich berührt hatte. Etwas in mir, etwas Fremdes, brachte den Tod über jeden, der zu nahe kam. Die Schreie seiner letzten Sekunden hallten in meinen Ohren nach. Ich sank auf die Knie, starrte auf meine Hände, als seien sie nicht meine. Es klebte kein Blut an ihnen. Und doch fühlten sie sich an, als ob sie niemals wieder sauber werden würden. Die Verbindung war stärker geworden. Nicht nur, dass ich sie spüren konnte, jetzt wirkte ich selbst wie eine Waffe. Ich wusste, ich konnte nicht länger fliehen, ohne Antworten zu finden. Doch in diesem Moment zählte nur eines: Überleben. Ich kehrte in jener Nacht nicht ins Motel zurück. Stattdessen irrte ich stundenlang durch die Straßen von Paris, bis meine Beine fast versagten. Immer wieder glaubte ich, die Silhouetten der Kultisten im Augenwinkel zu sehen. Sobald ich den Kopf drehte, war da nichts als Menschen, die von Bars nach Hause gingen oder in Taxis stiegen. Doch der Verdacht blieb. Sie waren überall. Am Morgen kaufte ich ein Ticket für den nächsten Flug nach Manchester. Der Rückflug fühlte sich wie eine Flucht an, doch auch wie ein Bekenntnis. Ich konnte nicht länger in der Fremde umherirren. Meine Eltern waren verschwunden, und jede Sekunde, die ich verlor, vergrößerte die Gefahr, dass ich sie nie wiedersehen würde. Als ich in England landete, war die Müdigkeit lähmend. Zwei Nächte ohne Schlaf hatten meine Wahrnehmung verzerrt. Trotzdem fuhr ich sofort ins nächste Krankenhaus in der Hoffnung, meinen Vater dort zu finden. Ich erklärte an der Rezeption, dass am Abend zuvor ein Rettungswagen zu unserer Adresse gerufen worden war. Die Mitarbeiterin suchte im System, runzelte dann die Stirn. »Tut mir leid, Mr. Carter«, sagte sie. »Wir haben keinen Patienten dieses Namens aufgenommen. Das kann nicht sein. Ich habe die Sirene gehört. Ich habe gesehen, wie sie ins Haus kamen.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn er eingeliefert worden wäre, stünde er hier. Vielleicht versuchen Sie es bei der Zentrale des Rettungsdienstes.« Mit wachsender Verzweiflung wandte ich mich an den diensthabenden Sanitäter. Er blätterte in einem Ordner, nickte schließlich. »Es gab einen Einsatz an dieser Adresse. Ihre Mutter hat angerufen. Wir waren dort, aber niemand war im Haus. Wir mussten sogar die Feuerwehr hinzuziehen. Das Gebäude war leer.« »Leer?« wiederholte ich, die Stimme überschlug sich. »Das stimmt nicht. Sie waren dort. Mein Vater lag auf dem Dachboden, meine Mutter war bei ihm.« Der Mann musterte mich misstrauisch. »Dann hätten wir sie gefunden. Vielleicht sollten Sie überlegen, ob sie selbst bei ihnen waren.« Ich spürte, wie mein Puls raste und wich zurück. »Ich war kurz weg, im Laden«, log ich. »Aber Sie müssen dort gewesen sein. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an die Polizei«, sagte der Sanitäter schroff. Ich verließ das Krankenhaus mit einem Knoten im Magen. Meine Eltern waren nicht einfach verschwunden. Sie waren vom Old Collective geholt worden, davon war ich überzeugt. Doch wie hätte ich das irgendjemandem erklären sollen? Der Gedanke nagte in mir, bis er unausweichlich wurde. Wenn ich antworten wollte, musste ich zu jemandem gehen, der mich seit Jahren verfolgte, jemandem, der mehr wusste, als er je gesagt hatte. Die Idee nahm Gestalt an, während ich in einem Taxi durch die grauen Straßen von Cheshire fuhr. Der Ort lag eine gute Stunde von Manchester entfernt. Ziel war das Gefängnis HMP Steele. Dort saß Miss Blackwell seit über 10 Jahren ein. Als ich am Tor ankam, fiel mir sofort die Kälte des Gebäudekomplexes auf. Es bestand aus mehreren Backsteinbauten mit schmalen Fenstern. Die Mauern wirkten nicht nur wie Barrieren für die Insassen, sondern auch wie Schutz für die Außenwelt. Drinnen meldete ich mich beim Empfang. »Ich möchte Miss Blackwell sprechen.« Der Beamte hinter dem Schalter hob eine Braue. »Sie hat keine Besucher. Schon seit Jahren nicht.« »Dann bin ich der Erste«, sagte ich. Nach kurzem Zögern ließ er mich durch. Ein anderer Wärter, älter und mit grauen Schläfen, führte mich durch enge, schwach beleuchtete Korridore. Sein Blick blieb misstrauisch auf mir ruhen. »Warum sprechen wir nicht im Besucherzentrum?«, fragte ich. Er senkte die Stimme, als wollte er nicht, dass die Wände es hörten. »Für Sie machen wir Ausnahmen. Es ist sicherer, wenn sie in ihrer Zelle bleibt. Schlechte Dinge passieren, wenn man ihr zu nahe kommt.« Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. »Was meinen Sie?« Der Mann hielt inne, drehte sich zu mir. »In den letzten Jahren sind Leute krank geworden. Manche sind gestorben. Keiner kann beweisen, dass sie schuld war, aber alle wissen es. Ich sage es dir, Junge, du solltest lieber umkehren.« Er legte eine Hand auf die Tür, als wolle er mich ein letztes Mal warnen. »Willst du wirklich da hinein?« Meine Kehle war trocken, doch ich nickte. Ich brauche Antworten. Er seufzte, schloss auf und trat zurück. Dann hoffe ich für dich, dass du sie überlebst. Langsam öffnete sich die schwere Tür. Im schwachen Licht sah ich eine Frau auf dem unteren Bett sitzen. Ihre Haare waren grau geworden, tiefe Furchen zogen sich durch ihr Gesicht. Doch ihre Augen funkelten noch immer in derselben unheilvollen Weise wie damals. Daniel, hauchte sie mit einem Lächeln, das mir die Haut gefrieren ließ. Oder soll ich dich lieber Adam nennen? In diesem Moment wusste ich, dass meine Suche nach Antworten mich in etwas stürzen würde, das schlimmer war als jede Nacht voller Stimmen und Schatten. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss und ich stand allein in der Zelle mit Miss Blackwell. Der Raum war klein, kaum mehr als 3 Meter breit und 4 Meter lang, das Licht kalt und flackernd. Der Geruch von Reinigungsmitteln mischte sich mit etwas Metallischem, das mir die Kehle austrocknete. Blackwell saß auf der unteren Pritsche, die Hände gefaltet, als hätte sie nur auf mich gewartet. Ihre Augen glänzten, als sie meinen Blick auffing. »Du bist zurückgekehrt«, flüsterte sie. »So wie es vorhergesagt wurde. Wo sind meine Eltern?« Meine Stimme war rau, kaum mehr als ein Krächzen. Sie lächelte, legte den Kopf leicht schief. »Die Abtrünnigen? Sie glaubten, sie könnten dich vor deiner Bestimmung verstecken. Aber Blut lügt nicht. Und der Mond ruft dich, Adam.« »Nenn mich nicht so«, fauchte ich. Blackwell hob die Hände, als wolle sie mich segnen. »Es spielt keine Rolle, welchen Namen du dir gibst. In dir schlägt etwas, das wir alle seit Jahrzehnten erwarten.« Plötzlich begann der Raum zu beben. Nicht laut, nicht heftig, sondern wie ein gleichmäßiges Pulsieren, das direkt aus meinem Brustkorb zu kommen schien. Ich taumelte zurück, drückte mich gegen die kalte Wand. Blackwell stand auf. Ihre Lippen öffneten sich, doch es waren keine Worte, die herauskamen, sondern ein gellender Laut, tief und hohl, als würde die Zelle selbst mitschwingen. Ihre Kiefer dehnten sich weiter, als menschlich möglich war. Ihr Mund öffnete sich zu einem schwarzen Abgrund, der die Wände zu verschlucken schien. »Hör auf!« schrie ich, doch meine Stimme verhallte in der Schwärze. Ich stolperte, spürte, wie mir der Boden unter den Füßen entzogen wurde. Es war, als hätte jemand den Raum umgestülpt. Dunkelheit umhüllte mich. Ich fiel, ohne Gewicht, ohne Richtung. Meine Schreie verhallten im Nichts. Dann blendete mich grelles Licht. Ich riss die Augen auf und fand mich auf kaltem, feuchtem Gras wieder. Der Himmel über mir war blau, doch eine schmale Mondsichel hing seltsam fehl am Platz am helllichten Tag. Ich erkannte den Ort sofort. Es war die Wiese vom Polaroid. Mein Herz raste, als ich mich aufrichtete. Vor mir erhob sich eine hölzerne Konstruktion, ähnlich einem Torpfosten, ungefähr 3 Meter hoch. Von dem Querbalken hingen 2 Gestalten kopfüber an Stricken, Helen und Mark. Ihre Gesichter waren bleich, ihre Haare hingen in blutigen Strähnen nach unten. »Daniel!« rief Helen mit brüchiger Stimme. »Lauf!« Ich stolperte vorwärts, Tränen brannten in meinen Augen. »Lasst sie frei!« schrie ich in Richtung einer Menschenmenge, die sich am Rand der Wiese versammelt hatte. Es waren mindestens 30 Personen. Männer und Frauen in schlichten Kleidern, manche barfuß, andere mit dicken Mänteln, obwohl die Sonne schien. Ihre Gesichter waren ausdruckslos, ihre Augen jedoch glänzten in krankhaftem Eifer. »Er ist zurückgekehrt«, kreischte eine schrille Stimme. »Schwester Blackwell wird belohnt werden«, rief ein anderer. Aus der Menge traten 2 Gestalten hervor. Ein Mann und eine Frau, beide blond, beide gealtert, doch eindeutig dieselben wie auf dem Foto, das ich im Dachboden gefunden hatte. Sie gingen auf mich zu, die Hände ineinander verschränkt und lächelten. »Unser Sohn«, sagte der Mann, seine Stimme weich, fast liebevoll. »Wir haben dich gesucht, 20 Jahre lang.« Ich wich zurück, schüttelte den Kopf. »Ihr seid nicht meine Eltern.« »Wir haben dich geboren«, flüsterte die Frau, Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie haben dich nur gestohlen, aber jetzt bist du wieder bei uns.« Hinter mir stöhnte Mark auf, kämpfte gegen die Fesseln.
»Daniel, hör nicht auf sie!« rief er, seine Stimme brüchig. »Still, Verräter!« fauchte ein Kultist und schlug mit einem Holzstab gegen Marks Kopf.
Blut tropfte ins Gras.
»Bitte!« schrie ich. »Lasst sie los! Ich tue, was ihr wollt, nur lasst sie gehen!«
Doch die blonde Frau schüttelte den Kopf.
»Es gibt kein Entkommen. Die Abtrünnigen müssen sterben, damit du zu dem wirst, was du bist.«
Ich fiel auf die Knie. Tränen vermischten sich mit Erde.
»Ich will nicht Adam sein. Ich bin Daniel.«
Der blonde Mann trat näher, legte zwei Finger auf meine Brust. Ein Stromstoß durchzuckte mich, so stark, dass ich aufschrie. Unter meinem Hemd zeichnete sich etwas ab, eine Sichel, die sich gegen meine Haut presste. Mein Herz schlug unregelmäßig, jeder Schlag wie ein Donner in meinem Innern.
»Die Mondsichel«, flüsterte er ehrfürchtig.
»Sie ist erwacht.« Die Menge brach in Jubel aus, Stimmen verschmolzen zu einem widerwärtigen Chor.
»Gesegnet sei, gesegnet sei!«
Helen schrie erneut.
»Daniel, lauf!«
Ich blickte zu ihr, zu Mark, zu den einzigen Menschen, die je wirklich meine Eltern gewesen waren. Meine Hände zitterten, meine Brust brannte, und das Gefühl, beobachtet zu werden, war nun überwältigend. Ich wusste, dass ich nicht länger nur Opfer war. Etwas in mir wollte erwachen, und es verlangte nach Blut. Die Luft über dem Feld war stickig, obwohl eine kühle Brise über das Gras strich. Das Singen und Rufen der Menge schnitt mir ins Ohr, ihre Stimmen vermischten sich zu einem heulenden Chor. Vor meinen Augen schwankten Helen und Mark kopfüber von dem Holzbalken. Jeder Atemzug von ihnen war ein Kampf. Andrew Whitfield, der Mann, der behauptete, mein leiblicher Vater zu sein, hielt immer noch die Finger an meiner Brust. Ich spürte den Druck, als würde er mein Herz von außen anfassen. Mit jedem Schlag zeichnete sich die Sichel klarer unter meinem Hemd ab.
»Du bist bereit«, flüsterte er.
»Die Welt wartet auf dich.«
»Nein«, schrie ich, versuchte mich loszureißen. »Ich will nicht euer Gefäß sein.«
Andrew lachte leise. »Wollen hat nichts mit deiner Bestimmung zu tun.« Dann wandte er sich zu Mark und Helen. »Diese Verräter haben dich zu lange belogen.« Bevor ich reagieren konnte, zog er ein langes Messer hervor. Mit einem schnellen Schnitt fuhr er Mark über die Kehle. Ein gurgelndes Keuchen, dann ergoss sich ein Schwall Blut in das Gras. Ich brüllte auf. Die Welt verschwamm vor meinen Augen.
»Nein!«
schrie ich und stürzte nach vorn. Doch zwei Kultisten hielten mich zurück. Helen kreischte, während Andrew die Klinge auch über ihren Hals zog. Ihre Stimme erstickte in einem feuchten Röcheln. Ihr Körper zuckte, Blut tropfte auf die Erde.
»Mutter! Vater!«
stieß ich hervor. Tränen liefen mir übers Gesicht. Sarah Whitfield legte sanft ihre Hand auf meine Schulter. »Sei stark, Adam. Dies ist notwendig.« Ich wand mich, versuchte mich aus dem Griff der Kultisten zu befreien. Doch dann geschah etwas. Die Stimmen in meinem Kopf schrien lauter als jemals zuvor. Es war, als hätte das Blut meiner Eltern eine Tür geöffnet. Ich fühlte die Kultisten um mich herum, ihre Gedanken, ihr fanatisches Verlangen. Ich musste sie nicht berühren. Allein der Kontakt in meinem Geist reichte. Ich streckte mich in ihrer Richtung aus, unbewusst, getrieben von Wut und Schmerz. Da begannen sie zu schreien, einer nach dem anderen. Ihre Haut platzte auf, Risse zogen sich über ihre Gesichter, Blut trat hervor, kochte, verdampfte. Schreie füllten die Wiese, als Körper berstend in sich zusammenfielen. Die Menge taumelte, versuchte zu fliehen, doch keiner entkam. Überall platzten Körper wie zerbrochene Gefäße, verwandelten sich in dampfende Blutlachen. Ich konnte nicht aufhören. Es war, als würde etwas in mir ihre Leben gierig verschlingen. Als das letzte Mitglied der Menge zerbrach, stand ich schwer atmend inmitten von Asche und Blut. Nur Andrew und Sarah waren noch übrig. Sie lagen auf den Knien, dampfende Risse zogen sich über ihre Haut. Doch sie lächelten, während sie sich auflösten. »Gesegnet sei«, flüsterte Sarah, kurz bevor ihr Körper in Stücke brach. Andrew blickte mich an, während seine Lippen rissig wurden und Blut herausströmte. »Du bist reif«, keuchte er. Dann zersprang auch er, sein Körper verwandelte sich zu grauer Asche, die der Wind über das Feld trug. Ich stand allein. Helen und Mark hingen leblos von dem Balken, Blut tropfte stetig in das Gras. Mein Atem ging stoßweise, meine Hände zitterten. Ich hatte alle vernichtet. Doch das Schlimmste war nicht die Zerstörung um mich herum. Es war das Gefühl in meiner Brust. Das Sichelherz pochte stärker, schneller, unaufhaltsam. Jeder Schlag klang wie ein Hammerschlag, der mein Inneres zerreißen wollte. Ich starrte auf meine Hände. Sie sahen aus wie meine. Und doch wusste ich, dass sie etwas Fremdes waren. Etwas, das töten konnte, ohne es zu wollen. In diesem Augenblick wusste ich, ich hatte nicht gewonnen. Ich war nur tiefer in die Fänge dieses Albtraums geraten. Das Feld war still geworden, bis auf das Tropfen des Blutes meiner Eltern. Ich trat näher, wollte die Seile durchtrennen, sie wenigstens vom Balken befreien. Doch als ich Marks schlaffe Hand berührte, flackerte das Rot wieder in meinen Augen auf. Ich fuhr zurück, panisch, denn ich fürchtete, selbst die letzten Reste von ihnen zu zerstören. »Es tut mir leid«, flüsterte ich. »Es tut mir so leid.« Der Wind frischte auf, trug die Asche der zersprungenen Körper über die Wiese. Ich stand da, unfähig, mich zu bewegen, während mir klar wurde, dass mein Herz nicht mehr nur mein eigenes war. Es gehörte dem Old Collective, der Mondsichel in mir, und vielleicht war es nur eine Frage der Zeit, bis nichts Menschliches mehr von mir übrig blieb. Das Feld lag in gespenstischer Stille. Der Wind hatte die Asche der Kultisten längst verweht, doch der Geruch von Blut und verbrannter Haut hing weiterhin in der Luft. Ich stand allein, die Augen auf den Balken gerichtet, an dem Helen und Mark leblos hingen. Meine Beine wollten mich tragen, aber meine Brust brannte, als wolle das Ding in mir jeden Schritt unterbinden. Ich trat dennoch näher. Ihre Körper waren kalt, ihre Gesichter grau und schlaff. In meinen Gedanken hallten die Schreie der Menge nach, wie ein Echo, das nicht verstummte. Ich wollte glauben, dass ich sie gerettet hatte, doch die Wahrheit starrte mich von oben herab. Sie waren tot. Mein Aufbäumen, meine Kräfte hatten sie nicht beschützt, sondern nur mehr Tod und Leid gebracht. »Warum ihr?« murmelte ich. Die Stimme brach. »Ihr wart die Einzigen, die mich geliebt haben.« Ein Zittern durchlief meinen Körper. Es war kein Weinen, sondern ein Krampf, der tief aus meinem Inneren kam. Mit jeder Sekunde wurde mir klarer, dass ich nicht nur Zuschauer, sondern Werkzeug war. Ein Gefäß, genau wie Andrew es gesagt hatte. Ich wandte mich vom Balken ab. Das Gras knirschte unter meinen Schritten, feucht vom Blut meiner Eltern. In meinem Kopf flüsterten wieder Stimmen, gedämpfter als zuvor, aber unaufhörlich. Sie sprachen in fremden Sprachen. Manchmal verstand ich Bruchstücke. Ernte, Mondsichel, Gefäß. Ich rieb mir die Schläfen. Doch es half nichts. Je mehr ich versuchte, die Stimmen zu verdrängen, desto lauter wurden sie. Ich spürte sie wie Parasiten in meinem Schädel, als kröchen sie hinter meinen Augenlidern. Ein Gedanke formte sich inmitten des Chaos. Helen und Mark hatten mich beschützt. Sie hatten mich nicht aus Liebe zu einem fremden Kind aufgenommen, sondern um die Welt vor mir zu retten. Alles, was sie taten, der Umzug, das Schweigen, das Verstecken der Kiste, war Teil ihres Versuchs gewesen, das Ding in mir unter Kontrolle zu halten. »Sie wussten es«, flüsterte ich, »von Anfang an.« Die Erkenntnis schnürte mir die Kehle zu. Ich wollte wütend auf sie sein, doch es blieb nur Verzweiflung. Ich konnte ihnen nicht einmal Vorwürfe machen, denn sie hatten sich mir in letzter Konsequenz entgegengestellt, obwohl sie mich liebten. Die Sichel in meiner Brust pochte erneut. Ich griff mir an den Oberkörper, spürte den unregelmäßigen Schlag, der nicht zu einem menschlichen Herzen passte. Jeder Stoß jagte Wellen durch meinen Körper, als würde das Ding in mir wachsen, sich entfalten. Ich stolperte einige Schritte über die Wiese. Der Boden schien sich unter meinen Füßen zu verschieben, als wollte er mich verschlingen. Ich suchte Halt, doch alles, was ich fand, war der bittere Geschmack von Schuld.
»Ich bin kein Gott«, keuchte ich. »Ich bin ein Monster.«
In meinem Kopf drängten sich Bilder auf. Szenen von Menschen, die in Städten lachten, arbeiteten, lebten. Dann dieselben Menschen, wie sie in Blut zerfielen, weil ich sie berührte, weil ich sie dachte. Die Vorstellung schnürte mir die Luft ab. Ich sank auf die Knie, grub die Finger ins Gras, bis Erde unter meinen Nägeln klebte. Doch so sehr ich es leugnete, ein Teil von mir spürte auch Macht. Ein grausames, unheilvolles Gefühl, als könne ich die Welt mit einem einzigen Gedanken zu Staub zerfallen lassen. Dieses Gefühl erschreckte mich mehr als alles andere. Es war nicht nur etwas Fremdes, das in mir wohnte, es war längst Teil von mir geworden. »Ich darf es nie wieder zulassen«, schwor ich mir. Die Stimme bebte. »Nie wieder.« Aber wie sollte ich etwas aufhalten, das stärker war als mein eigener Wille? Der Himmel verdunkelte sich, obwohl die Sonne noch hoch stand. Dunkle Wolken zogen über die Wiese, als hätten sie meine Gedanken gehört. Ein kühler Windstoß fuhr durch mein Haar. Ich blickte auf und für einen Augenblick meinte ich, Gestalten in den Wolken zu sehen. Gesichter, die mich anstarrten. Ich schloss die Augen, atmete tief. »Ihr kriegt mich nicht«, flüsterte ich. »Nicht ganz.« Doch tief in mir wusste ich, dass ich mich selbst belog. Jedes Mal, wenn ich die Verbindung nutzte, wurde sie stärker. Jedes Mal rückte die Mondsichel in mir näher an ihre Vollendung. Ich stand wieder auf, sah ein letztes Mal zu Helen und Mark. Ihre Körper hingen reglos, und doch schien es, als lächelten sie im Tod. Vielleicht hatten sie gewusst, dass ihr Opfer unvermeidlich war. Vielleicht hatten sie gehofft, dass es mich aufhalten würde. »Ich werde euch nicht vergessen«, versprach ich mit brüchiger Stimme. »Aber ich muss jetzt weiter.« Die Wiese war leer, bis auf den Balken und die beiden Leichen. Ich wandte mich ab, während der Wind die letzten Spuren der Kultisten forttrug. Die Wahrheit war unausweichlich. Ich konnte nicht länger weglaufen. Ich war das Gefäß, das sie erschaffen hatten. Und wenn ich nichts unternahm, würde das Ding in mir eines Tages die Kontrolle übernehmen und dann würde niemand mehr überleben. Der Weg von der Wiese führte mich durch ein Labyrinth aus Feldern und stillgelegten Landstraßen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich ging, nur dass meine Beine irgendwann wie Blei wurden. In meinem Inneren arbeitete die Mondsichel unaufhörlich. Jeder Herzschlag fühlte sich an, als würde er die Welt um mich herum mitbeben lassen. Ich wusste, wenn ich nichts tat, würde ich irgendwann alles verlieren, auch mich selbst. Als die Nacht hereinbrach, fand ich Zuflucht in einer alten Bushaltestelle am Rand eines Dorfes. Ich setzte mich auf die Bank, zog die Knie an und hielt den Atem an, sobald ein Auto vorbeifuhr. Niemand durfte mich erkennen. Niemand durfte herausfinden, dass ich nicht mehr nur Daniel Carter war. Ich war ein Gefäß, ein wandelnder Riss in der Welt. »Containment«, flüsterte ich. Das war das einzige Wort, das mir einfiel. Kein Sieg, keine Rettung, nur Eindämmung. Am nächsten Tag reiste ich weiter, kaufte mit meinen letzten Ersparnissen ein Zugticket in den Süden. Ich wählte bewusst keinen direkten Weg, wechselte mehrfach die Linie, ging dazwischen zu Fuß durch kleine Orte. Meine Gedanken kreisten darum, wie ich mich selbst unschädlich machen konnte, ohne dass jemand anderes Schaden nahm. In einer abgelegenen Stadt fand ich, was ich brauchte. Ein stillgelegtes Forschungsgebäude, seit Jahren verlassen. Der Beton war rissig, das Dach teilweise eingestürzt, doch im Keller lagen Räume, tief genug unter der Erde, um die Außenwelt abzuschirmen. Dort richtete ich mich ein. Ich besorgte, was ich konnte. Eine einfache Liege, ein paar Konservendosen, Wasserkanister. Aus einem Elektronikladen stahl ich Kabel, alte Sensoren und eine Zeitschaltuhr. Ich baute ein improvisiertes Totmann-System. Ein Drucksensor an meinem Finger, verbunden mit einem Gerät, das ein Betäubungsgas aus einer Flasche freisetzen würde, falls ich ohnmächtig wurde oder die Kontrolle verlor. Es war roh, unzuverlässig, aber besser als nichts. Wenn du aufwachst und merkst, dass du nicht mehr du bist, dann war es das, murmelte ich, während ich die Leitungen prüfte. Dann ist es vorbei. Ich schrieb ein Dokument, handschriftlich, auf vergilbtem Papier. Darin schilderte ich alles: den Dachboden, das Foto, die Stimmen, den Tod von Helen und Mark. Ich beschrieb das Old Collective, ihre Rituale, ihre Pläne. Ich legte das Polaroid bei, das ich noch immer in meiner Tasche trug. Diese Mappe verschloss ich in einem alten Metallschrank, der fest im Boden verankert war. Falls jemand eines Tages den Ort fand, sollte er wissen, wer ich war und was ich geworden war. Die Tage vergingen und ich gewöhnte mich an die Stille. Doch nachts hörte ich sie, die Stimmen. Manchmal glaubte ich, Gesichter an den Wänden zu sehen, gezeichnet von Schatten und Schimmel. Einmal erwachte ich, weil mein Körper wie von unsichtbaren Fäden gezuckt hatte. Die Zeitschaltuhr stand kurz davor, das Gas auszulösen. Ich hatte im Schlaf die Verbindung gesucht, ohne es zu wollen. Jedes Mal, wenn ich am Rand der Bewusstlosigkeit stand, dachte ich an Helen und Mark. Ihr Opfer war der einzige Anker, der mich noch hielt. Sie hatten mich nie als Monster gesehen, nur als ihren Sohn. Und wenn ich jetzt in dieser Zelle aus Beton lebte, dann war es meine Pflicht, ihr Opfer nicht sinnlos werden zu lassen. Manchmal spürte ich die Verlockung. Eine unheimliche Stimme in mir flüsterte, dass ich nicht weglaufen müsse, dass ich die Mondsichel in mir freilassen und die Welt beugen könnte. Ein einziger Gedanke reichte, um die Menschheit zu Asche zu machen. Es war eine Macht, die lockte wie ein Abgrund. Doch ich widerstand. An einem dieser Nächte setzte ich mich auf die Liege, den Rücken an die kalte Wand gelehnt, und sprach leise: Ich bin Daniel Carter, nicht Adam, und ich bleibe es, bis ich sterbe. Das Ding in mir rührte sich, ein Schlag, der mich beinahe ohnmächtig machte. Aber ich hielt durch. Ich schloss die Augen, stellte mir die Gesichter meiner Eltern vor, ihr Lächeln, bevor alles zerbrach. So beschloss ich, hier zu bleiben, solange ich konnte. Die Welt draußen würde weiterlaufen, ahnungslos. Vielleicht war das die größte Gnade, dass niemand wusste, wie nah der Untergang gewesen war. Ich war eingesperrt, ja. Aber solange ich atmete, hielt ich die Apokalypse in Ketten.